Hallihallo ihr Lieben und willkommen zum Podcast von Tier-IQ, Wissen, was dein Tier ist. Heute gibt es etwas ganz Besonderes, denn ich war vor einiger Zeit bei der lieben Desiree Scheller von Hundewohl zu Gast in ihrem Podcast. Und wir haben natürlich über die Ernährung gesprochen. Ich würde sagen, hört es euch mal ganz in Ruhe an und es sind ein paar interessante Sachen dabei. Und es wird auch noch mehr kommen, darf ich euch schon berichten. Jetzt würde ich sagen, viel Spaß bei der Episode und bis zum nächsten Mal.
So, hallo und herzlich willkommen zu dieser ja, ganz besonderen Podcast-Folge. Denn heute bin ich nämlich mal nicht alleine. Heute habe ich die liebe Christine eingeladen. Und die liebe Christine ist Ernährungsberaterin. Aber nicht irgendeine Ernährungsberaterin. Das wäre ja zu langweilig. Und die liebe Christine, die stellt sich nämlich dann jetzt mal vor und erklärt euch einmal zuallererst hier, was sie denn genau für ein Typ Ernährungsberaterin ist.
Hallihallo. Danke für die Einladung und die Einladung auch, Desiree.
Ja, schön, dass du da bist.
Ich bin Christine Jansen. Danke. Ich bin Christine Jansen und ich bin von Tier-IQ hier. Und ich begleite Besitzer dabei, die Fütterung ihrer Hunde in die eigenen Hände zu nehmen. Und zwar unabhängig von Futtermittelherstellern oder Provisionen. Und das Ganze mache ich nach dem Vorbild von einer richtig natürlichen Fütterung. Vorbild lebender Tiere und das kombiniert mit einer Natural Hygiene.
Das klingt super interessant. Mal was ganz anderes. Was ist denn dieses Natural Hygiene? Erklär uns das doch mal.
Natural Hygiene bezieht sich darauf, dass, ähnlich wie Einstein auch mal gesagt hat, es ist nicht, ne, das Problem ist nicht unbedingt, was zu dir kommt, sondern wo es drauf trifft, also das Terrain. Ja, also ich sage auch immer, ein Keim ist nicht unbedingt das Problem, sondern es ist das Milieu oder das Terrain, wo es drauf trifft, also den Körper, wo es drauf trifft in dem Fall. Ja, das heißt, wenn ich einen Körper habe, der mit sich selber ziemlich in einem Schweizer Uhrwerk funktioniert, ja, dann können die allermeisten Keime relativ wenig ansetzen. Und da ist auch ganz, ganz oft eine Ursache für ganz, ganz viele Probleme, die wir in den ganzen Tierarztpraxen auch sehen.
Ja, ja, gesundheitliche Probleme bei unseren Hunden, das ist ja, ja weit verbreitet und nur wenige kennen auch die vielen typischen Ursachen dafür. Und eine ist tatsächlich ja auch die Ernährung, ja, die ganzen industriell hergestellten Futtermittel, wo immer großes Vertrauen reingelegt wird. Ja, da ist ja alles drin, was mein Hund braucht. Ja, das ist ja auch super bequem, sack auf in den Napf und zack, ja. Und es wird einem ja auch alles wunderbar angepriesen, ne, super alles drin und hier frei und da frei. Aber was auch wenige wissen, ist, dass es bei den Futtermitteln immer noch nicht so ist wie bei unserer menschlichen Ernährung, dass alles wirklich deklariert werden muss, was drin ist. Ja, die können vorne ganz groß draufschreiben, sagen wir mal zuckerfrei und hinten Kilo Zucker reinpacken, ja. Das ist ja immer noch so, dass es da nicht so ganz sicher ist und dieses Vertrauen ist da leider auch immer noch zu groß und weshalb auch viele Hunde da unter diesen, ja, Krankheiten auch leiden, Ernährungsapparat und Darmprobleme. Was das alles so mit sich zieht, das kannst du dann als Expertin dann da jetzt gerne nochmal genau ausführlich erklären.
Ja, wenn wir, ich mache regelmäßig eine Hundefuttersprechstunde und da kommen ganz viele Menschen zu mir, mit ihrem Etikett, ja, und wir schauen wirklich live, was ist drin. Und was ich da ganz, ganz häufig sehe, wie du gerade schon ein bisschen beschrieben hast, wir fangen oben an der Webseite an mit wunderschönen Fotos. Das sieht so aus, das könnte ich fast meinem Mann vorschieben, ja. Ich selber esse so gut wie kein Fleisch, also mich spricht das jetzt nicht so an. Aber ihn würde das vielleicht unter Umständen ansprechen und das Marketing stimmt einfach, ja. Okay. Dann schaue ich mir die Zutatenliste an und denke mir, gut, die meisten Menschen, die da zu mir kommen in dieser Sprechstunde, haben sich schon informiert. Ja, also ich habe ganz, ganz selten Futter, wo noch 50% Reis drin ist zum Beispiel. Die kommen manchmal vor, werden aber weniger, weil auch die Hersteller merken, Menschen möchten nicht mehr, dass zum Beispiel viel Getreide mit drin ist. Weil es ist sowohl für uns immer mehr ein bisschen, wird in die Verdummecke, also wird ein bisschen verrucht, aber auch für den Hund ist immer mehr bekannt, diese Menge an Kohlenhydraten, vor allem den glutenhaltige Kohlenhydrate, sind schwer verdaulich, kriegen wir Probleme mit. Ja, das ist was relativ Bekanntes. Aber dann kommt, wie wird's aufgefüllt? Und da habe ich, nach der letzten Sprechstunde, muss ich sagen, hatte ich sehr, sehr, sehr schönes, kritisches Publikum, da freue ich mich immer, bekam ich eine Studie zugeschickt, beziehungsweise die Kurzfassung davon. wo rausgeschaut wurde oder wo versucht wurde, Kohlenhydrate rauszunehmen und das zu ergänzen mit mehr Fetten. Und das war sehr interessant, weil ich bin dann jemand, ich tauche da rein, ja. Und ich habe dann die ganze Studie rausgesucht, also die komplette, mal durchgelesen und habe dann gesehen, das Ganze war basiert auf 8 Beagles, einjährige Hündinnen auch nur, ja, also nur Hündinnen, eine Rasse, alle einjährig, quasi kerngesund, ja, frisch, ne, aus dem Ei gepellt. Und da wurden dann auch noch 4 verschiedene Dosierungen dran getestet. Ja, das heißt, und das auch nur über 15 Tage jeweils. Ja, das heißt, sie haben 15 Tage 1, 15 Tage Nummer 2, 15 Tage 3 und 15 Tage das vierte bekommen. Und da wurden dann jeweils ein paar Tage Proben vorgenommen. Darauf basierend machen ganz viele Hersteller Anpassungen. Und das ist kein Einzelfall. Wie oft ich das nicht sehe, dass wir Veränderungen bekommen in Rezepturen oder irgendwelche Mittel dazugesetzt bekommen auf einer sehr, sehr wackeligen Basis an Studien. Die Wissenschaftler sind die schuld, weil in der Studie steht schon direkt mit drin, ne, wir brauchen hier mehr, wir brauchen mehr diese Diversität. Das ist wirklich so eine Vorstudie. Ja? Aber wie das Ganze übersetzt wird, weil sie hat das gefunden, die Kundin hat das damals gefunden, in einem normalen Artikel bei einem BAföG-Rechner irgendwie, ja. In diesem Artikel wurde das wirklich knallhart, ne, gesagt. Das ist so, das ist so. Und die haben aber glücklicherweise die Quelle darunter gesetzt. Das heißt, wir konnten schauen, wo es herkommt. Und das ist halt, wo ich dann immer, ah, wo mich die Nackenhaare sich bei mir aufstellen. Und ich sage, ja, das ist halt ein bisschen verkehrt interpretiert. Manchmal. Oder sehr, sehr, mit sehr, sehr viel Annahmen behaftet. So.
Ja, es ist ja bei uns Hunden ganz genauso wie bei uns Menschen, du bist, was du isst. Ja, dieses Sprichwort kennen wir alle. Ne? Und man darf bei dem Thema echt nicht zu bequem sein, auch wenn es wunderbar bequem ist. Ja, ich habe das Ganze am Anfang, habe ich auch hier Josera und wie die ganzen Marken halt so heißen, ja, was einem ja auch immer so mitgegeben wird, was auch viele Züchter ja auch dann mitgeben und wo sich dann auch viele nicht trauen, weil die Züchter sagen, du sollst bloß nichts anderes füttern. Ja, also das ist ja auch so etwas, ne? Man kann es den Menschen auch noch nicht mal unbedingt vorwerfen, wenn sie das schon mit auf den Weg bekommen, ja, von Menschen, denen sie vertrauen, ja. Tierärzte, wie viele Tierärzte dieses Futter verkaufen, ja, wenn der Hund allergisch ist, dann gibt es mal ein Spritzchen gegen den Juckreiz und dann gibt es das perfekte Futter, damit der Hund erstmal nicht mehr reagiert, ne? Das ist ja alles auch eine ganze, ganzes Konstrukt an Geldmacherei. Ja? Das darf man da in dem ganzen Gebilde auch nicht vergessen. Da wird ein Heiden Geld mitgemacht. Ja, und denn, ne, die Menschen vertrauen dem Tierarzt, die Menschen vertrauen dem Züchter, die Menschen vertrauen eben Experten. Und wenn dann halt da einer da drunter ist, der einem das mit auf den Weg gibt, sieht man auch ja auch erstmal gar keinen Grund da drin, das in Frage zu stellen. Ne, diese gesundheitlichen Probleme kommen ja auch nicht von heute auf morgen. Ja, das ist ein Prozess, der über Jahre geht. Ja, und der Grundstein ist ja auch ganz wichtig, das kannst du mir mit ganz großer Sicherheit bestätigen, die Welpenzeit. Ja, wenn da schon halt mit zu viel Getreide und die ganzen Zusatzstoffe und sowas dann da gefüttert wird, das setzt sich ja, wenn der Darm das nicht mehr alles verarbeiten kann, auf kurz oder lang auch an Gelenken ab. Ja, der Körper kann nicht richtig, der Bewegungsapparat kann nicht richtig ausreifen, ne, oder sich richtig bilden, besser gesagt. Ja. Und das sind alles auch nachher irreparable Schäden. Und deswegen ist es so wichtig, dass man das wirklich von Anfang an oder so früh wie möglich, hat man jetzt einen adulten Hund, einen ausgewachsenen Hund aus dem Tierschutz, wie auch immer, oder übernommen, dann, ne, ist er schon 4, 5 Jahre oder sowas und dann macht man da halt das, dann setzt man da an. Ja, da auch wenn man dann halt viele immer davon abraten, nein, und jetzt soll der ja nicht mehr umgestellt werden und der Körper und ne, das sind auch immer so Angstmachereien. Sowas kann man ja auch ausschleichen, umschleichen, Umstellung, ne? Das muss ja auch nicht von heute auf morgen da geschehen, ne? Aber das, was du halt da mit deinem Ernährungskonzept dann da empfiehlst, ne, was Obst, ja, das hat ja mich ja schon bei unserem ersten Gespräch, hat mich das da schon so ja sehr neugierig gemacht, weil das ja wirklich etwas ist, was auch bei BAföG-Plänen überhaupt nicht normal ist. Es wird immer von Gemüse gesprochen, ja, vorgekochtes Gemüse, Obst auch, aber jetzt so die Standard-BAföG-Pläne, ne, so biologisch artgerechte Rohfütterung, ja, dafür steht ja BAF, ja, da mehr so mit Gemüse auch dann da gearbeitet wird, ja, mitgefüttert wird. Und ja, was mich da schon auch immer so stutzig gemacht hat, ist, es muss gekocht werden. Es muss gekocht werden, damit der Körper es verwerten kann. So, wenn ich dann anfange, logisch drüber nachzudenken, wenn etwas gekocht werden muss, also wenn ich als Mensch meinem Hund etwas füttere, was gekocht werden muss, damit mein Hund es verwerten kann, braucht er es dann wirklich? Oder ist es wieder eher etwas Menschengemachtes? Ja, das sind also, ich denke da immer total logisch. Viele machen sich da immer so einen Kopf und denken, boah, barf, nein, und nachher vergesse ich was und dann Mangel. Ja, das ist die größte Sorge, die halt Hundehalter haben, ne? Ich kann das nicht, das ist mir zu viel Aufwand. Ich habe Angst, dass mein Hund unter Mangelerscheinungen leidet. Ja, aber wenn man das Ganze mal total relaxed angeht, total logisch, dann den Stress da mal rausnimmt, dann ist das auch alles gar kein Hexenwerk. Barfen ist kein Hexenwerk, überhaupt nicht. Es ist ganz genau wie unsere Ernährung auch. Wir haben auch unser Depot. Es gibt Vitamine und Mineralstoffe, die müssen wir täglich zuführen oder alle paar Tage, weil wir haben ja ein Depot. Der Körper ist ja nicht direkt leergesaugt, nur weil wir jetzt mal 3 Tage kein Vitamin C zu uns nehmen. Ja, beispielsweise jetzt. Und bei Hunden ist das nichts anderes. Ja, bei Katzen ist da wieder mit diesen Taurin oder sowas, aber das ist eine ganz andere Angelegenheit jetzt, ne? Es gibt natürlich Dinge, die regelmäßig gefüttert werden müssen. Aber ansonsten ist das jetzt kein großes Hexenwerk, ne? Und da kannst du uns ja jetzt gerne dann nochmal hier anknüpfen, wie das denn bei dir so eine Durchschnittsfütterung aussieht, ohne dass ne? Du gehst ja ganz individuell auf die Anliegen ein von den Hunden. Ja, das hast du ja gerade eben zu Anfang gesagt. Aber das, was du mir letztens erzählt hast mit dem Obst, wie das da bei dir da eingefügt wird, das kannst du uns dann jetzt gerne einmal erzählen.
Ach, du hast einige interessante Punkte genannt, die auch immer wieder hochkommen und die ganz
Ja.
oft missverstanden werden. Ich würde ganz gerne einmal vorne noch anfangen. Ich habe mir so ein paar Punkte nämlich gemacht. Und ich
Okay,
komme
okay.
auch zum Ende zum Obst, keine
Okay, dann mach.
Sorge. Du hast angefangen auch mit dem Geld. Und ne, ich passe da mal auf, ich will da jetzt keinen Schwarz-Weiß malen, weil sowohl die Besitzer, ja, die ja zu mir kommen oder auch nicht zu mir kommen, wer auch immer, ja, die möchten ja das Beste für ihr Tier mit dem Wissen, was sie an dem Tag haben. Bin ich auch der vollsten Überzeugung, dass sie das tun. Das Gleiche gilt aber auch für Tierärzte und Züchter. Ich habe ja in 7 Praxisen gearbeitet. Durch meine Ausbildung in den Niederlanden, ne, war das etwas diverser, als hier in Deutschland üblich ist. Und habe so viele wundervolle Tierärzte kennengelernt. Und auch, wo ich immer noch Kontakt mit habe.
Wie gibt es
Aus
so
ihrer
lange?
Sicht, aus ihrer Brille, wollen die auch das Beste. Ja? Wir haben sie auch nötig für Notfälle. Das sind zwar nur so 10% von den Fällen, die in den Tierarztpraxen sind. Aber ja, wir haben sie auch trotzdem noch nötig. Also ich will hier keinen Schwarz an die Wand malen, weil aus ihrer Sicht tun sie auch das Gute. Und ich habe auch die Seite gesehen, wie Vertreter kommen, ne, mit welchen Studien die um die Ecke kommen, selber gemacht allermeistens, ja, die kann man meistens nicht einsehen, ja. Aber es sind Studien, ne, Tierärzte sind geschult, um auf sowas zu hören. Also da ist eine größeres Rädchen, was da dreht, als nur diese eine Tierarzt oder Züchter, weil auch Züchter sehr, sehr gerne gesponsert werden. Mit einem Grund, warum ich unabhängig arbeite. Ich habe keine Verpflichtungen mit irgendeiner Firma oder irgendeinem Promocode oder was weiß ich, was ich weitergebe. Das ist da mir ein ganz, ganz großes Anliegen. Also noch gesprochen über das Alter, wo man anfangen kann. In jedem Alter. Ich habe Hunde von 14, 15, 16, die noch anfangen. Ja? Das lohnt sich immer. Und es ist auch nie zu spät. Also man kann auch nicht sagen, ja, mein Welpe hat aber das erste Jahr kompletten Schrott bekommen, der ist jetzt schon im Arsch, sage ich jetzt mal. Ja? Das gilt nicht. Weil so alles, was irgendwie ein Muskel ist, ein entzündlicher Prozess ist, was jetzt nicht ein schief zusammengewachsener Knochen ist, sage ich jetzt mal, ja, alles andere kann sich auf jeden Fall noch verbessern. Ja? Vielleicht nicht wie aus dem Ei gepellt, aber deutlich verbessern und symptommäßig, dass der Hund da keine großartigen Probleme höchstwahrscheinlich mehr mit hat. Ja, wenn ein Knochen schief zusammenwächst, dann bleibt immer ein Hinken da, ja. Aber ob das Gewebe drumherum komplett verkrampft, entzündet ist oder relativ locker, natürlich wird es schief belastet, ja, logisch, aber dann ist eine ganz andere Lebensqualität da. Ja, das auch nochmal mit dazu. Im Bedarf ist natürlich, über den Bedarf könnte ich eine Stunde reden, ja, bedarfsdeckend oder nicht. Aber das lasse ich jetzt mal ein bisschen außen vor, aber ich komme mal zu deinem Obst. Obst, die allermeisten Hunde oder Menschen, die zu mir kommen, sagen mir, nee, aber das Pflanzliche, die kann pflanzlich kommen, das können wir vergessen. Also Gemüse und Obst frisst er nie, ja, bis auf ein paar kleine Ausnahmen. Und ich sage dir, Desiree, die allermeisten, so nach 4 bis 6 Wochen, kriege ich dann zu hören, ach, die hat Gurke für sich entdeckt. Die nimmt das sogar als Leckerli an. Die sieht das wirklich als Belohnung, ein Stück Gurke zu bekommen. Mit solchen Augen kriege ich das erzählt. Und das ist jedes Mal wieder, muss ich innerlich so ein bisschen schmunzeln. Weil ich so denke, ja, es ist, aber wir müssen auch verstehen als Menschen, es ist auch eigentlich logisch, warum Hunde, wenn sie vorher, ne, morgens, abends, sag ich mal, Trockenfutter bekommen haben oder auch Dose von mir aus, ist völlig gleich, ja? Wenn sie das regelmäßig so bekommen, hat der Körper nicht die Not oder den Bedarf, um ein sekundäres Futtermittel zu essen. Und das ist es nun mal, ne? Pflanzliche Kost ist für Hunde ein sekundäres Futtermittel. Primär benötigen sie Fleisch. Ja, das heißt eigentlich, sobald das Fleisch nicht mehr immer verfügbar ist, ja, sie wissen, oh, heute Abend zwischen 6 und 7 irgendwo werde ich wohl wieder eine Mahlzeit kriegen. Ja, sobald das unregelmäßiger wird, und ich sage nicht, du musst deinen Hund hungern lassen dafür, ja, also so ist das jetzt auch noch nicht mal, aber allein unregelmäßiger wird, dann versuchen die das doch auch mal, probieren es einfach mal und merken, es ist lecker. Und natürlich, es gibt immer die Ausnahmen. Ja, also ich habe bestimmt auch so knapp 4, 5% in meiner Kundschaft, ne, die kaum an Obst oder an Gemüse gehen. Eins von beiden mögen eigentlich fast alle. Aber eine gute, gesunde Fütterung ist auch mit reinem Fleisch, also Fleisch, Knochen und ähnlichem, ja, also tierischen Proteinen ist es auch möglich. Ich muss nur sorgen für genügend Pausen da drin. Das ist
Warum?
dann für uns Menschen mehr die Herausforderung als für
Ja.
Hund.
Warum braucht das mehr Pausen darin?
Das ist ein ganz, ganz häufiger Fehler, finde ich, in der heutigen Zeit. Wir Menschen sind Sammler. Ja, wir haben auch schöne Finger, um Früchte von Bäumen zu holen und ähnliches. Wir haben aber recht schlechte Möglichkeiten, einem Tier 30 Kilometer hinterher zu rennen, um es zu schlachten oder um es roh zu essen. Ja, also da sind wir nicht gut für ausgestattet. Ich sage nicht, dass wir es gar nicht können, aber nicht so perfekt für ausgestattet. Der Hund dahingegen wohl. Wir sehen aber, ich bin ja so ein kleiner Freak, der sich sehr, sehr gerne wissenschaftliche Artikel oder halt auch Forscher und Teams, die wirklich wilde Rudel begleiten, an Basis von so Halsbändern und mittlerweile seit bestimmt 10 Jahren auch richtig guten Satellitbildern. Also wir haben richtig viele Daten da und die sich das sehr gerne durchliest. Und wenn ich mir das so durchlese, mit so einem schönen Tee dabei, dann fällt mir immer wieder auf und wird auch immer wieder gesagt, sie jagen. Ja, meistens in einem kleinen Rudel, erlegen ein größeres Tier, fressen sich die Wampe voll auf gut Deutsch. Und wir haben ganz viele Fotos, wo die manchmal sogar in so einem Halbkreis im Schnee liegen, ist ja ganz oft in der Winterzeit, Bauch in die Sonne und dann schlafen die erstmal. Vorher kurz, nachdem sie so gerannt sind, wenn das Tier erlegt ist und vor allen Dingen danach. Und dann dauert es einige Tage, bis sie überhaupt wieder auf die Jagd gehen. Also die werden nicht am nächsten Tag sofort wieder auf die Jagd gehen. Natürlich, ne, Fährtensuche machen die immer, ja. Aber richtig jagen auf ein größeres Tier machen die so schnell nicht. Und das ist auch logisch, weil was wir auch müssen von uns Menschen, aber es gilt für den Hund auch, in der Verdauung von Fleisch kommen auch relativ viele Abfallstoffe, wie zum Beispiel Stickstoff frei. Ja, und das zu verarbeiten benötigt Zeit. Und der Darm, wie bei uns, braucht auch mal einen Leerlauf, um da sauber machen zu können. Der muss ja auch mal putzen. Ja? Wenn der aber dauerhaft beschäftigt ist und dauerhaft sehr viel Energie benutzt, um dieses Fleisch verdauen zu müssen, und da entsteht auch noch mehr Abfall, weil ich immer regelmäßig Fleisch habe, dann beißt sich das irgendwo und irgendwo muss der Müll hin. Wenn die Müllabfuhr nicht durch die Straße kommt, wird es irgendwo hingedrückt. Und das ist meistens weit weg von den Organen, Haut, Ohren, Analdrüsen, Pfoten. Und
Das
die
ist wie bei uns.
Probleme kennen wir.
Ja. Wie bei uns das Fasten, das wird ja auch immer bekannter und immer moderner. Ja, was ja früher auch ganz normal war. Ja, früher war das Essen ja auch
Richtig,
nicht
es ist
so.
gar nicht modern, es ist auch noch
Nein,
uralt.
jetzt ist uralt, nur wieder modern gemacht, das Fasten.
Richtig.
Ne, das ist halt, ne, wie bei uns Menschen auch, dass das gerade immer moderner wird und immer öfters angewandt wird und da auch die Vorzüge da erkannt werden, wie das mit dem, ne, dass das Fasten da wirklich zur Gesundheit beiträgt. Ne, und dass der Körper da auch eine ganze Weile braucht zu verdauen. Was ich immer sehr interessant finde, ist die Frage, würde ich gerne mal mit dir drüber sprechen. Es kommen ja viele, die dann den Einwand bringen, genauso wie bei der fleischarmen Ernährung unserer Hunden oder fleischlose Ernährung, dass unsere Hunde ja sich weiterentwickelt haben. Ja, die Domestikation, die Haustierwerdung, ja, spricht gar nichts dagegen, aber dass sich auch der Darm so weit verändert haben soll, dass er das Fleisch gar nicht mehr benötigt, der Hund. Ja, und dass man deshalb ja auch dann auf diese ganzen Futtermittel und sowas, dass es ja gar nicht so schlimm ist und dass man einen Hund auch vegan ernähren kann und dass man ihn auch gesund vegan ernähren kann. Da bin ich schon auf so viele Gespräche gestoßen, was diese vegane Ernährung betrifft. Ja, also ich bin ein Mensch, ich halte da nicht viel von. Ich habe es auch tatsächlich schon mal live erleben dürfen in meiner Hundetagesbetreuung. Da sind zwei Hunde vegan ernährt worden und diese Hunde waren tatsächlich auch über einen Zeitraum von 3 oder 4 Jahren bei mir. Das heißt, ich konnte das über eine ganze Weile beobachten. Und nicht nur das, die Akzeptanz des Futters. Also Hauptsache was zu fressen, so nach dem Motto haben sie sich dann irgendwie, ne, reingewirkt. Aber auch diese, die Agilität der Hunde, ja, das Erscheinungsbild der Hunde, das hat sich nicht zum Positiven entwickelt, um es mal jetzt nett auszudrücken, ja, beider Hunde. Und deswegen, das war so meine persönliche Erfahrung, die ich damit beobachten durfte. Es gibt, na, sicher gibt es Hunde, es ist ja auch wie bei uns Menschen, ja. Du kannst einen Hund, was ich auch schon ganz oft gehört habe, ist, mein Hund ist 14 Jahre alt geworden und er hat nur Lidl-Futter, Trockenfutter vom Lidl bekommen, ne? Was willst du mir denn jetzt hier erzählen? Ja, natürlich. Es gibt Hunde, es gibt bei uns Menschen Raucher, die werden 100 Jahre alt. Ja, und dann gibt es Menschen, die sterben mit 30 Jahren, obwohl sie nie geraucht haben, an Lungenkrebs. Ja, das ist, jeder Körper reagiert da anders, jeder Körper verarbeitet alles anders. Man weiß es aber im Vorfeld nicht. Man merkt es erst, wenn es zu spät ist. Ja, das ist diese heikle Sache an dieser gesunden Ernährung, wie ich finde, ne? Was ich auch immer sage, wenn ich dann gefragt werde, ja, was würdest du mir empfehlen? Und ich empfehle definitiv immer den gesunden Weg von Anfang an. Ja, da alles andere sind Experimente und das Ergebnis, wenn das negativ ausfällt, wird dich alles andere als erfreuen. Denn das ist ein Batzen Arbeit, um das wieder gerade zu biegen, den Körper wieder gesund zu bekommen und dann auch nur bis zu einem gewissen Grad, je nachdem, was da über die ganzen Jahre dann da schiefgelaufen ist, ne, wie du eben auch schon erzählt hast, was da alles ist. Ja, nicht nur der Darm. Wenn man schon sagt, nicht nur der Darm, ja, der Darm ist ja unser Immunsystem, ja, das wird so außer Acht gelassen. Wir alle kennen das Immunsystem, aber wo es herkommt, wo es entsteht, wo es ist. Da, ne? Das ist halt ein unbequemes Thema der Darm, ne? Da redet man ja auch nicht so gerne drüber, ne? Und was auch viele Hundehalter denken, ist tatsächlich, das höre ich ganz, 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 ganz oft, ja, der Kot meines Hundes ist fest, deswegen können ja auch gar keine Unverträglichkeiten bei meinem Hund bestehen. Ja, die machen das mit der Konsistenz des Kotes des Hundes aus und sind sich dann der Sache sicher, na, da kann ja gar nichts, ne? Der Hund, der juckt sich und kratzt sich und leckt sich und zeigt Verhaltensveränderungen. Aber solange der Kot fest ist, kann es nichts mit der Ernährung zu tun haben. Das ist auch so ein Trugschluss, ne? Was ich auch ganz, ganz, ganz oft höre. Und du mit Sicherheit auch.
Definitiv, also beides. Also ich fange mal eben hinten an mit dem festen Kot, das kann ganz einfach. Wenn ich mal normalere Trockenfutter bei der Sprechstunde habe, dann sieht man sehr, sehr gerne zum Beispiel entweder eine Yucca-Wurzel da drin, die nicht nur ein leichtes, jetzt muss ich mal aufpassen, Schmerzmittel war es, meine ich, ist, sondern auch den Kot erstmal geruchsärmer macht, ja, und so Wurzeln und Gemüse sorgt sowieso für einen sehr, sehr schönen, prallen, runden Haufen, den ich auch aufheben kann, wegwerfen kann, à la Martin Rütter, ja. Ja, das sehe ich bei mir auch. Ja, also wenn ich hier mal einen Gemüsetag einlegen sollte, ja, obwohl Gemüse ein bisschen das dritte Rad am Wagen ist, genau aus der Erklärung, wie du es auch schon vorhin sagtest, dann natürlich habe ich hier wunderschöne, farbige, bunte, große, pralle Haufen. Ja, ist das aber das Ziel, ist die Frage. Ja, ich kriege ja von meinen Kunden regelmäßig auch Kotfotos geschickt. Ja, also am Anfang schämen sie sich immer ein bisschen und später ist das dann normal. Irgendwann mache ich, glaube ich, noch mal einen Kalender oder ein Buch damit. Ein bisschen Aufklärung kann nicht schaden. Aber was ich auch interessant war, war, dass du das vegane Futter angesprochen hast, weil auch das kommt natürlich regelmäßig vor. Und ich habe überhaupt nichts gegen vegan im Prinzip für uns Menschen. Ja, also zumindest eine pflanzliche Fütterung, weil ich kann mich auch super schlecht vegan ernähren. Und da kommen wir auch schon in die Richtung, ähnlich wie das Beispiel mit dem Rauchen. Einzelfälle gibt es ganz viele. Ja, ein relativ bekannter ist zum Beispiel Helmut Kohl, der wohl Gott weiß, wie viel geraucht hat und auch sehr, sehr alt geworden ist. Ja? Wenn ich mir aber die Statistik anschaue, ja, und da kommen wir wieder Richtung Wissenschaft so ein bisschen, dann ist das schon durchaus eine Korrelation zu sehen zwischen wie gesund lebe ich, obwohl wir da auch schauen müssen, wie definieren wir gesund? Und naja, wie alt man wird oder wie gesund man alt wird vor allen Dingen. Man kann mittlerweile sehr alt werden. Welche Lebensqualität man dann hat, ist aber eine andere Sache. Was das Vegan beim Hund betrifft, ist aber eine andere. Und zwar, wenn ich mir so ein Jahr entlang mal schaue und einem Wolfsrudel folge, ja, oder einem Kojoten, ja, die ähnlich, das sind nicht dieselben Tiere, ja, aber die leben ähnlich im Wald, ja, und folgen einem ähnlichen Rhythmus. Dann sehe ich sehr, sehr deutlich saisonale Unterschiede. Und das ist auch logisch, weil im Winter werden die Beutetiere etwas schwächer, ne? Die müssen auf ihren Reserven leben oder von ihren Reserven leben und werden nach und nach schwächer. Das heißt, im Winter und im Frühjahr, frühen Frühjahr, haben die Wölfe am meisten Chance, um größere Tiere auch zu erlegen. Da essen die übrigens auch manchmal Wochen von, ne? Also die gehen auch noch oft zu so einer Karkasse noch zurück. jetzt mal so ein Thema, Salmonellen einzuschmeißen. Ja? Ja, wenn ich aber so Ende Sommer schaue, die Zeit ist jetzt so gerade vorbei, so August, September, ne, vielleicht jetzt noch Anfang Oktober, dann stehen die Tiere, auch die Hirsche und vor allem auch die Jungen davon, mitten im Saft. Ne, die haben den ganzen Sommer über sich vollgefressen, die haben sich Fettreserven angefressen. Ne, die Kleinen sind groß genug, um wegzurennen. Das ist eine Phase, wo wir sowohl die Kojoten, aber auch die Wölfe regelmäßig wirklich für einen längeren Zeitraum vor allen Dingen Beeren und reifes Obst essen sehen. Erstmal ist das extrem viel vorhanden für jeden, der schon mal im Herbst in Schweden, Skandinavien unterwegs war, der weiß, die Wälder sind da voll von. Und auch in Kanada, wo andere Wolfsrudel sehr, sehr gerne leben, ist dem genauso. Ja? Wir haben sogar Aufnahmen, dass sie sich auf so Streuobstwiesenähnlichen Gebieten sich wirklich das Streuobst holen. Ja? Weil einfach es schwieriger ist zu jagen. Ja, und da haben wir, es gibt immer die Ausnahmen. Auch bei unter den Wölfen gibt es diejenigen, die so gut wie nie an Pflanzliches gehen, die fasten dann lieber. Die essen dann gar nichts. Ja, also das können wir wirklich verfolgen. Aber die allermeisten ernähren sich dann auch für ein paar Wochen von Obst oder Gemüse. Ja, Gemüse jetzt nicht, eigentlich Obst, ja, reifen Obst. Dementsprechend spricht an sich nichts dagegen, einen Hund mal für einen Monat oder für 1,5 Monate mal fleischlos zu ernähren, aus welchem Grund auch immer. Dauerhaft jedoch, ne, wie du auch ansprachst, die Depots, wird der Hund da nicht alles rausholen können, weil Protein ist nicht gleich Protein. Ne? Die Futter, die es gibt, ich habe eigentlich zufälligerweise, ja, jemanden, einen Kunden, wo ich mal einen Workshop gegeben habe, und da kam raus, das wusste ich gar nicht, dass sie bei einem Futtermittelhersteller arbeitet. Biologisches Futter sogar, und die hatten auch in ihrer Linie ein veganes Futter. Da war gerade ein Fotoshoot gewesen, deswegen hatte sie die ganze Palette an Futter, hatte sie bei sich zu Hause und ich konnte mir die alle anschauen. Das wollte sie auch sehr, sehr gerne, war sie sehr gespannt drauf. Und das vegane Futter, was dabei war, wurde auch von einer gut angesehenen Tierärztin entworfen und alles. Und, ne, und es ist auch, ne, von den Bedarfswerten, wobei da ich auch, ne, meine eigene Meinung zu habe, aber dementsprechend danach stimmt es wohl. Jedoch weiß ich von ihr, dass dieses Futter für 1 bis 2 Monate Gabe als Ausschlussdiät entworfen wurde und nicht für eine dauerhafte Gabe. Mir fehlen bisher auch die Studien für langfristige Futtergabe hiervon. Ja? Und ich kann mir kaum vorstellen, obwohl es gibt eine Sache, was wir Menschen machen mit diesen pflanzlichen Sachen, also Erbsen, Hülsenfrüchte und Ähnlichem, die sind chemisch so verarbeitet, oftmals hydrolysiert, das heißt, sie gehen durch ein Säure- und ein Laugenbad. Die sind komplett entschlüsselt, also. Ja, das muss nur noch zerfallen und eigentlich aufgenommen werden. Das heißt, rein theoretisch, und ich sage hier theoretisch, ja, wenn das in den Körper kommt, zerfällt und auf eine Darmschleimhaut trifft, die einigermaßen in Ordnung ist und das aufnehmen kann, sollte es ankommen. Ob aber dieses pflanzliche Protein auf dieselbe Manier von dem Körper verarbeitet wird als wie das tierische, das weiß keiner, weil das ist und bleibt eine Blackbox in der Forschung. Ich kann messen, was reingeht. Ich kann genau messen, was im Kot rauskommt oder im Urin oder was gerade mal zu dem Zeitpunkt in der Momentaufnahme im Blut zirkuliert. Aber dazwischen ist ganz viel Blackbox, wo wir halt nicht wissen, was passiert. Da brauchen wir Langzeitstudien. Und ne, du hast die Hunde jetzt 3 Jahre gesehen. Das sind 3 Jahre, ja, das jetzt mal auf 15 Jahre zu rechnen. Da bin ich sehr gespannt. Aber die Menschen, die jetzt veganes Futter füttern, ihr seid die Langzeitstudie. Ohne dass Daten erhoben werden, aber rein theoretisch, eure Hunde sind die Versuchstiere.
Ja, so sieht's aus. Ja, geht ja auch nicht anders. Das ist ja auch alles gerade ziemlich modern, neu. Ja, diese vegane Ernährung. Früher war es ja bei uns Vegetarier sein. Bei uns Menschen, das war ja früher schon. Boah, was? Wie? Der isst kein Fleisch. Ja. Letztens noch gesehen, tatsächlich mal so ein Auszug aus dem Big Brother. Weißt du, früher Big Brother, da war, wie die echauffiert haben. Wie, der isst kein Fleisch. Ja. So lange ist es ja noch gar nicht her, ne? Vegetarier zu sein und jetzt auch noch Veganer und dass es auch noch auf die Tiere übertragbar ist. Ja. Das ist ne, wenn man sich das alles auch mal so ja, logisch sagt, ne, ich gehe da mit einem ganz, ganz logischen, ne, Gedanken gehe ich da auch ja dran. Ne? Das ist ja auch nicht nur bei unseren Hunden, die ganzen industriell hergestellten Futtermittel, die so unlogisch hergestellt werden. Ja, dieses ganze Getreide, was da drin ist, schaut doch mal diese ganzen Tiere, wo das Getreide in dem Futter, industriell hergestellten Futter drin ist, die in der natürlichen Laufbahn gar kein Getreide fressen würden. Es steht ja gar nicht auf dem Speiseplan. Also da wird jetzt kein Pferd oder kein Kaninchen an so einer Ähre hoch oder sich eine Ähre runter und dann halt diesen Weizen da rausknabbern oder sowas, ja. Das ist mal
Oder
so was.
Kühe.
Oder was?
Oder Kühe.
Oder
Da wird es dann
Kühe.
sehr, sehr oft
Ja.
benutzter Beutel, also ne, Futter, ja, was ist? Ein sehr oft als Futterquelle genutzt wird. So.
Genau,
Wenn die
genau.
natürlich nicht artgerecht gefüttert wird, dann
Ja,
klingt
es
das
soll halt
komisch.
einfach Energie geben. Ne? Das ist ja bei den Pferden ja auch so. Ne? Der Hafer, ne? Der dient ja nur zum Energieschub, ne? Gerade bei den Rennpferden. Ja, das ist so diese ganzen Sportpferde und sowas, die bekommen das ja auf jeden Fall. Das schweift mal gerade so ein bisschen ab, wollen wir wieder zurück zu den Hunden. Ja, nur mal so als Beispiel genannt, dass es ja nicht nur bei unseren Hunden so ist, diese ganzen, ja, sagen wir mal, Füllstoffe, billige Füllstoffe, die da reingepackt werden, ja, die dann teuer verkauft werden und dann als gesund verkauft werden. Ne? Dass man das da mal
Ja.
sollte.
Was die Hersteller aber auch damit wollen oder glauben, ist, dass das der Energieträger ist.
Ja,
Ja,
sicher,
es
ja.
ist ein Füllstoff, weil da brauche ich weniger Fleisch, ne? Aber sie meinen es auch als Energieträger. Deswegen ja auch diese Studie, wenn ich vom Getreide runtergehe, muss ich noch das Fett hochschrauben, weil sonst habe ich nicht genug Energie. Ich mir denke, die Hunde haben eigentlich viel zu viel Energie und werden träge dadurch, weil sie vermüllt werden durch die zu viel Energie. Aber daran denkt da natürlich im Moment noch keiner. Das wäre viel zu
Überhaupt
einfach.
nicht. Nein. Also ich habe meine Hunde, wenn ich meine Hunde barfe, dann habe ich da gar keine Kohlenhydrate eigentlich drin. Ja, ich bin ja so ein Teilbarfer nenne ich mich, weil es bei mir durchaus auch mal vorkommen kann, dass ich vergesse aufzutauen. So. Und dann, klar, könnte ich meinen Hund dann jetzt auch fasten lassen, ja. Aber wir Menschen da halt so sind, ne? Wir trainieren ja auch viel und sowas und da brauchen wir ja dann halt auch unsere, ne? Unsere Stechungen, ne? Unsere Motivationen in Form von Futter und dann ja, kaltgepresstes Trockenfutter. Und da ist dann halt so aufgeschlossener Reis auch durchaus mit drin, prozentual, ne? Aber es ist
Da
halt
muss
wieder
man gut
diese,
aufpassen, ja.
ganz genau, ne? Das ist auch wieder ein Unterschied, ob du jetzt normalen Reis hast oder aufgeschlossenen Reis. Ja, der soll ja wieder, ich sage, das ist alles so eine Verkaufstaktik. Er soll ja besser verwertbar sein und, ne? Ist am Ende aber einfach nur ein Füllstoff, ein Energieträger, der dann da mit beigefügt wird, der aber total unnötig ist. Und je nach Dauer der Gabe, also kann auch natürlich schon mal sein, dass ich jetzt wochenlang überhaupt gar nicht vergesse aufzutauen, ja, und tatsächlich nur Fleisch verabreiche. Und da merke ich nicht irgendwie einen Energieabgang oder sowas, ganz im Gegenteil. Ne, also es ist, ich habe es alles selbst beobachtet, habe schon so viele Hunde hier bei mir zu Hause gehabt und konstant wirklich nur mit Fleisch gefüttert, Knochen gefüttert, ne, Öle und den, ne, ganzen Supplementierungen, was da halt mit dazugehört. Gemüse, ja, frei Schnauze, wenn mal Brokkoli übrig geblieben ist oder Möhrchen oder wie auch immer. Ja? Oder halt dann mal so eine gesunde so Gurke oder halt vielleicht mal ein Apfel oder Banane, wenn sie mir zu dunkel geworden ist. Je nachdem. Ich bin da überhaupt nicht fixiert darauf, das immer so akkurat zu machen, sondern gibt es so frei Schnauze. Wie es auch in der Natur halt so wäre, ne? Wie du ja eben auch schon gesagt hast, dass es da auch keine Anlaufstellen gibt, wo die Hunde oder die Wölfe, ne, sich dann da wirklich dann ihre Ernährung holen können, damit die keine Mangelerscheinungen da erleiden müssen. Ne? Und deswegen ja, finde ich das viel, viel entspannter, wenn man das mal natürlich betrachtet, das Ganze. Und du hast eben die Bezeichnung Gluten eingeworfen. Ja, das ist ja auch so eine ganz, ganz neue Modebezeichnung geworden. Ja, viele hören so, oh, das böse, böse Gluten. Was ist denn Gluten überhaupt? Also ich weiß es, aber es wäre mal ganz gut, dass es dann halt für diejenigen mal erklärt wird, die es noch nicht wissen.
Also Gluten ist im Prinzip ein Klebeeiweiß. Jetzt ist das Gluten an sich ist noch gar nicht mal so böse. Jetzt werden wahrscheinlich einige aus den Wolken gefallen, aber das ist eigentlich erst böse geworden oder zum Problem geworden, seitdem wir so ein bisschen an allem rumschlüsseln wollen und Sachen manipulieren, Sachen hybridmäßige Sorten entstehen. Das heißt, ich habe jetzt einen Dinkel, Weizen und ähnliche Getreidesorten, die viel, viel höher in der Stärke sind, viel, viel größere und auch mehr Samen haben, ja, also Körner haben, die wir dann zermahlen können, wo viel mehr Mehl von kommt. Und das kommt natürlich aus der Nachkriegszeit, ja. Wir mussten viele Menschen ernähren, ja. Das heißt, da wurde geboomt, da wurde Geld reingepumpt, ja, Wissen, um das zu verarbeiten. Und ich habe ja selber auch einen landwirtschaftlichen Hintergrund, ja. Also ich weiß auch, was da, na, nicht propagiert ist, das ist das verkehrte Wort, ne. So machen sie es gar nicht. Aber es ist schon, man wird da schon in so einen Tunnel reingedrückt. In die Richtung soll es gehen und höher, breiter, schneller, ja. Beziehungsweise mehr Liter, ne, und ähnliches. Und da ist einfach das Problem, dass wir da ein bisschen über die Stränge schlagen. Das kann der Körper nicht vertragen. Sowohl der Hundekörper nicht, als aber auch viele Menschenkörper nicht. Ich meine, ich habe ja selber meine eigene Geschichte, das, und da einiges mit durch. Und da gehen ja auch immer mehr in der Richtung Urdinkel oder Emma oder was weiß ich, irgendwelche alten Sorten. Und da merken wir auch, der eine verträgt es, der andere verträgt es nicht. Beim Hund bin und bleib ich dabei, ne, was mir auch ganz viele sagen. Ich rede ja immer vom Wolf und vom Wolf und vom Wolf und dann denkt jemand mit seinem, ich sag jetzt mal, Malteser oder Chihuahua neben sich, aber da ist doch nicht mehr viel Wolf drin, oder? Da ist oft mehr Wolf drin, als wir denken. Denn ja, der Hund hat eine evolutionäre Anpassung, dass er etwas Amylase hat und ein bisschen Kohlenhydrate beziehungsweise etwas zerlegen kann in seiner Kohlenhydratkette. Aber wir sind da so ein bisschen über die Stränge geschlagen, denke ich. Also das, was in manchen Futtern drin ist, auch wenn es wie Popcorn, sage ich mal, aufgeploppt ist und aufgeschlossen ist oder dein Reis jetzt aufgeschlossen ist, es ist und bleibt viel, viel höher in einfachen Kohlenhydraten oder in Stärke oder halt in glutenhaltigen Sachen. Wobei, wie gesagt, ne, die anderen zwei gelten genauso. Also Gluten ist nicht das Einzige. Ja, aber da sehe ich mega viele Probleme. Human, so wie bei den Hunden, also bei in beiden Richtungen. Und da gibt es auch, wie bei allem, ne, der eine verträgt es besser als der andere. Da kann man jetzt so wieder in TCM oder was weiß ich reingehen mit verschiedenen Typen und Verbrennungen und keine Ahnung. Ja, da soll alles dran sein. Wir sind einfach Individuen, ne? Und der eine verträgt es besser als der andere. Deswegen kriegt der eine da vielleicht Ohrenjucken von, der andere nicht. Ja, ist aber auch. Jeder Organismus arbeitet anders. Ja, der eine ist ein Husky, der draußen lebt und wirklich Schlittenfahrten machen muss im Winter. Und der andere ist das Couchpotato, der den Dreiviertel am Tag auf dem Sofa schläft. Ja, dann habe ich natürlich auch einen anderen Energiebedarf, logischerweise. Was ich aber auch interessant war, was du sagtest, ist mit den Supplementen und Ölen. Was ich ja auch gerne sage, ist, dass ich, meine Fütterung fällt eigentlich komplett unter BARF. Ne, wie du gerade sagtest, ne, biologisch artgerechte Rohfütterung. Darunter fällt es. Was aber zu 95, vielleicht sogar 99% in den Köpfen von den Menschen als BARF ist, das mache ich nicht. Also bei mir gibt es zum Beispiel auch kein Öl. Aus einem ganz einfachen Grund. Hast du schon mal Öle im Wald gesehen?
Nein, nein, tatsächlich nicht. Also ich bin ja dann auch so, ich schaue ja auf das Fleisch, was für ein Fleisch meine Hunde gerade bekommen. Und wenn das ein ziemlich fettarmes Fleisch ist, dann gehe ich dann dahin über und gebe tierisches Öl. Also jetzt kein Leinsamenöl oder Rapsöl. Also wenn, dann sind es aus tierischen Quellen, ja, das Öl, was dann halt dann noch mit drunter kommt, um das einfach noch mit aufzuwerten, ja. Auch dieses Omega-3, ja, dass das damit auch dann gewährleistet ist. Das ist so dieser Hintergrund, warum ich das gebe. Aber dieses Öl, wie du das schon sagst, also pflanzlich auf gar keinen Fall. Ja, das würden unsere Hunde ja gar nicht zu sich nehmen in der Natur. Ja, da wird ja keiner aus Pflanzen der Öl erstmal Öl gewinnen, ja. Aber diese tierischen Fette, dieses tierische Öl, das ist dann schon das, worauf ich mich dann beschränke. Ja, aber
Ja,
du
ja.
schon sagtest,
Na,
ne,
das
das ist.
ist ja, das ist sehr interessant, weil das höre ich ganz, ganz oft. Und da habe ich so ein bisschen meinen eigenen Blick drauf. Es gibt die Kandidaten, ja, es gibt die Spezialisten, die sich auch wirklich ganz viele Fische fangen, ja, also auch im Wild. Ne? Also wenn sie die Möglichkeit haben, an so einem Fluss leben, sowieso. Also ich sage nicht, dass sie es nicht vertragen können. Was wir aber auch sehen, ist das Fleisch, was wir hier so füttern können, weil ganz ehrlich, die allermeisten haben keine 30 Quadratmeter oder 30.000 Quadratmeter Waldfläche, wo sie ihren Hund reinschicken können, zweimal die Woche, sage ich jetzt mal, um sich was zu jagen. Ja, also so leben wir ja nicht mehr. Das heißt, wir müssen Sachen anpassen. Das Fleisch, was wir hier kaufen können, ja, je nach Quelle, ne, weil ich gebe natürlich auch einen ganz breiten Strauß an Quellen, wo man mal schauen kann und da sind auch ein paar natürlichere Quellen bei. Aber gehen wir mal davon aus, ich muss es bestellen, aus Zeit, was weiß ich, Gründen, ja, bestelle ich mein Fleisch. Da kommt es zu sehr, sehr häufig aus ganz normaler konventioneller Haltung, eventuell auch Biohaltung, aber dann ist es ganz oft auch die, ich sag mal, Leistungsbio, weil ich kenne auch Biobetriebe mit 2500 Kühen, ne, mit Milchleistung. Das heißt, der Körper musste auch arbeiten, da ist auch, dann ist dann biologischer Mais gefüttert worden zum Beispiel, ja. Und dadurch, dass diese Tiere gefüttert sind auf eine Art und Weise, die auch nicht artgerecht ist, machen die Tiere genau dasselbe wie die Hunde. Die haben in ihrer Verdauung auch ganz viele Reste, die werden wirklich, ich sag mal, mehr oder weniger vollgestopft, weil sie sind eigentlich Hochleistungssportler, ja. Die brauchen das, um diese Menge zu machen, die ja schon nicht mehr natürlich ist. Der Körper leidet aber auch drunter und will natürlich weiterleben, das heißt, er drückt das auch weg. Und das wird ganz, ganz oft werden solche Giftstoffe oder von der Verdauung Sachen, die überbleiben, werden in Fett gespeichert und auch im Muskel. Also der Muskel wird dann so schön marmoriert, wie wir es ja auf dem Grill so gerne sehen, ja. Aber da stecken dann auch Fette mit drin. Das heißt, das Futter, was wir füttern, auch wenn hinten auf dem Etikett draufsteht, pro 100 Gramm, ja, dass da relativ wenig Fett drin ist, ich rechne das ganz gerne um auf Kalorie, weil dann nehme ich nämlich die Feuchtigkeit daraus. Weil frisches Fleisch hat ja allein schon 70 bis 80% Feuchtigkeit. Neben, dass ich das dann vergleichen kann, auch mit trockenen Futtern, sehe ich, dass ganz, ganz viel von dem Fleisch einfach super viel Fett schon von sich selber hat. Und ich da sehr, sehr kritisch bin, da ein verarbeitetes Öl, weil Öle, auch die tierischen Öle, sind natürlich verarbeitet und Omega-3 ist super instabil. Ja, das heißt, das ist sehr, sehr schwierig, das gut hinzubekommen. Und dann kommt noch der Clou, wenn ich Futterpausen mache, selbst mit etwas schlechterer Qualität Fleisch, also jetzt, ich sag mal, ne, bestelltem Fleisch aus irgendeinem Barf-Shop oder ähnlichem, ne, wohl bestimmte Quellen davon. Wenn ich da nicht zu fettig fütter und Pausen mit einbaue wirklich, dann geht mein Omega-6 gar nicht so hoch, dass ich Omega-3 zufüttern muss. Das heißt, ich setze mit ganz, ganz vielen Sachen, setze ich noch davor an, vor den ganzen Mythen, die rumkursieren. Und da sitzt halt die Kraft. Und deswegen funktioniert auch so mit so einfachen Mitteln. Ich arbeite ja nur mit einfachen Lebensmitteln, die du im Prinzip in jedem Supermarkt rein theoretisch bekommst. Ich sage nicht, dass es unbedingt die beste Qualität ist, aber rein theoretisch bekommst du sie da.
Ja, das ist das Interessante an deiner Art der Fütterung, ne? Dieses Einfache. Wonach machst du das denn eigentlich aus, welchen Hund du jetzt welche Fütterungsempfehlung mitgibst, also Halter für den Hund? Wonach machst du das genau aus? Du sagst ja gerade eben, dass ne, prozentual Gemüse, Obst oder auch nur Fleisch, ne? Das wäre jetzt auch nochmal ganz interessant zu
Genau.
erfahren.
Also sowieso die Besitzer lernen bei mir ganz viel auch, ja. Also sie lernen sowieso selber eine Basis, um das natürlich auch für das Leben des Hundes anzupassen, weil der Stoffwechsel passt sich an. Also bei mir gibt es nicht einen Plan und wir sehen uns in einem halben Jahr wieder. Ja, das mache ich nicht. Aber wo das von abging, das ist eine ganze Range. Einen Welpen fütter ich natürlich anders als wie einen dreijährigen Hund und als wie einen 12- oder 14-jährigen Hund. Ja, weil der Stoffwechsel sich anpasst und der Hund auch gewisse Vorlieben hat. Wir hatten es vorhin über die Hunde, die halt wirklich nicht wirklich Obst- oder Gemüsefan sind. Ja, da muss ich natürlich mich auch drauf anpassen. Und was auch noch dazu kommt, der Besitzer und der Alltag des Besitzers. Weil ich kann mir den schönsten Plan ausdenken, ja. Er muss es ja auch futtern können. Ja, wir haben Menschen mit Schichtdienst, ja, mit Familie oder nicht oder was weiß ich. Da haben wir ja die dollsten Sachen. Und da liegt es halt dran. Einen Teil müssen wir ausprobieren, ganz ehrlich. Es gibt immer einen roten Draht, womit angefangen wird. Und dann müssen wir schauen, gut, ne, was für Typ Hund ist dein Hund? Weil das weiß ich vorher nicht. Ich habe keine Glaskugel. Ne? Und da schauen wir wirklich die ersten ein, zwei Wochen, bin ich mit meinen Kunden immer ganz, ganz nah bei und bin da sehr, sehr nah im Kontakt. Und schauen wir, okay, dann kriege ich ein bisschen Gefühl, welchen Typ Hund habe ich hier vor mir, ja. Und ich unterstütze die Besitzer dann natürlich auch bei. Ne? Der eine Hund zeigt direkt Zeichen davon, dass er quasi seinen Frühjahrsputz anfängt. Der andere noch überhaupt nicht. Ne? Das ist dann so, läuft wie ein Döpken und sieht man erstmal nichts. Er kommt dann meistens 2, 3 Monate später und fängt seinen Frühjahrsputz an. Ja, und da haben wir ganz unterschiedliche Typen und wir haben deswegen auch unterschiedliche Rotationen, wie ich sie nenne. Ja, also das kann von bis sein. Ich kann einen Hund haben, den ich 6 Tage Fleisch fütter. Ich habe aber auch Hunde, die nur ein, zweimal die Woche Fleisch bekommen. Aber dann haben wir wirklich die breiteste Skala und dann haben wir es noch nicht über die Menge und ne, das ist natürlich auch noch angepasst ans Alter, weil natürlich hat ein Welpe einen höheren Bedarf, ne, als ein Senior. Das bleibt.
Super interessant, definitiv. Ja, dieses Thema Ernährung, da könnten wir uns jetzt noch stundenlang drüber unterhalten. Haben
Definitiv.
wir beide ja auch geplant, dann noch ein Webinar auf die Beine zu stellen. Das hier war ja jetzt erst der Anfang, damit wir dich und deine Arbeit hier einmal vorstellen können. Kennengelernt habe ich die Christine übrigens über mein Körpersprache und Verhalten der Hundecoaching. Da war sie Teilnehmerin und darüber haben wir beide uns kennengelernt. Und da hatte die Christine noch die tolle Idee, uns mal kurz zu schließen, uns mal zu unterhalten. Das haben wir getan. Und so ist jetzt diese ganze Idee jetzt hier ins Rollen gekommen. Und ja, ich hoffe, wir hoffen, euch jetzt mal so ja zur Anregung hier geschaffen haben zu können, dass ihr da ja mal neue Sichtweisen da jetzt hier erhalten konntet. Und ja. Ja, wir sind sehr gespannt darauf, was es hier alles noch hier ins Rollen gebracht haben könnte. Hier in den Shownotes könnt ihr übrigens sehr gerne den Kontakt aufnehmen zu Christine, wenn ihr da eine Ernährungsberatung euch dann da buchen möchtet, Fragen zukommen lassen. Ne? Das könnt ihr dann gerne mit der Christine dann hier alles weitere dann angehen. Und ja, ich würde sagen, ihr könnt gespannt sein auf das Webinar, was jetzt noch in Planung ist. Wir werden euch darüber informieren im Social Media und über E-Mail. Und ja, dass ihr da noch weiter informiert werdet und eure Hunde bestenfalls unterstützen könnt, was die Ernährung betrifft. Gut, ja. Es hat euch gefreut, liebe Christine. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Wie gesagt, ich könnte mich jetzt noch stundenlang hier mit dir unterhalten, aber wir wollen ja hier nicht die Geduld hier der Zuhörer hier sprengen. Bei 44 Minuten sind wir jetzt hier schon und das ist ja schon ganz schön lange. Und geht ja auch weiter in dem Webinar. Also das heißt ja, dass wir jetzt hier nicht für immer Schluss machen, sondern dass das hier jetzt erst der Anfang war. Liebe Christine, genau. Vielen lieben Dank, dass du dabei warst.
Vielen lieben Dank dir auch. Und ich kann diesen Kurs Körpersprache für deinen Hund kann ich super weiterempfehlen. Auch die Live-Version mit dir. Ist nochmal viel, viel mehr wert.
Danke schön. Hat auch wirklich Spaß, dass du mit dabei warst. Ja.
Gut. Vielen, vielen Dank.
Dann danke dir. Und ja, ihr Lieben, bis demnächst dann. Bis zur nächsten Podcast-Folge. Tschüss. Tschüss.
So, das war's erstmal für heute von mir und der Desiree. Aber wie ihr gerade schon gehört habt, gibt es noch eine Vertiefung des Ganzen in Form eines Webinars. Und ich darf euch auch schon verraten, wir werden den Spieß auch nochmal umdrehen. Das heißt, es wird auch noch mehr Inhalte von Desiree geben hier in meinem Podcast. Und zwar mehr zum Thema Verhalten und Stress und was das auf die Verdauung ausübt. Und wenn ihr das Ganze nicht verpassen möchtet, sorgt, dass ihr mir folgt. Ihr könnt mir auf Instagram folgen, ihr könnt mir auf Facebook folgen und ihr könnt das Ganze auch finden, ganz, ganz einfach auf meiner Internetseite www.tier-iq.de. Ganz unten gibt es eine Möglichkeit für Newsletter, dann verpasst ihr auch nichts. Oder natürlich auch die Links zu den Socials, um da mir zu folgen. Wenn ihr schon mal auf meiner Seite seid, könnt ihr euch natürlich auch sehr, sehr gerne die Hundefuttersprechstunde mal anschauen. Und ich würde mich freuen, euch da auch mal kennenzulernen. So, das war's für heute und viel Spaß bei der nächsten Episode.